NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon begrüßt Sie Claudia Venoir. Guten Abend und willkommen im Echo des Tages mit diesen Themen im Überblick. Erster Gipfel nach Brexit-Votum. Was bleibt von Bratislava? Gegen CETA und TTIP. Mehr als eine Viertelmillion Menschen protestiert in 7 Städten gleichzeitig. Berlin vor der Wahl. Meinungsforscher sehen Ende der Großen Koalition. Debatte um Sterbehilfe. Erstmals erlaubt Belgien Tötung eines todkranken Kindes. Oktoberfest in München beginnt im Regen. Der Schauspieler Hilmar Tate ist tot. Ein Nachruf und am Ende der Sendung alles Wichtige zu den Paralympics und der Fußball-Bundesliga. Die Gräben sind tief in der EU und zwar zwischen den verbliebenen 27 Staaten, die sich zum EU-Sondergipfel in Bratislava getroffen hatten, ohne Großbritannien, das erstmals nach dem Brexit-Votum außen vor blieb. Es war also ein echtes Krisentreffen, was besonders in der Flüchtlingsfrage deutlich wurde. Was also bleibt am Tag danach von Bratislava? Andreas Meyer-Feist berichtet.
Bratislava nach dem Gipfel. In die slowakische Hauptstadt ist wieder Ruhe eingekehrt. Auf dem Fluss fahren wieder die Ausflugsboote. Am Gipfeltag war der breite Strom im Stadtbereich noch reserviert für ein Kreuzfahrtschiff, auf dem die Gipfelteilnehmer ein paar Stunden verbrachten. Das Ziel: Vertrauen zurückgewinnen. Die Themen der Zukunft: sichere Grenzen, Schutz vor Terror, Jobchancen. Bundeskanzlerin Angela Merkel mahnte schnelle Fortschritte an, entscheidend für die nächsten Monate.
Mit Taten zu zeigen, dass wir unseren Anspruch auch für die Bürgerinnen und Bürger nachvollziehbar umsetzen.
Nach dem Gipfel gedämpfter Optimismus, zumindest bei den Teilnehmern. Das Signal: wir haben verstanden. Politik nicht nur ankündigen, sondern auch handeln. Darauf kommt es jetzt an, warnte EU-Ratspräsident Donald Tusk.
Not only to declare, but also to act something very substantive.
Die EU soll wieder ein Erfolgsmodell werden. Angela Merkel und Frankreichs Staatspräsident François Hollande wollen gemeinsam den Takt vorgeben. Was wir von Bratislava im Kopf behalten müssen, ist der Wille zu Europa, erklärte Hollande. Europa muss und kann vorangehen, solange es klare Grundsätze und Prioritäten hat. Nach dem Gipfel aber auch viel Kritik. Die Teilnehmer hätten sich zwar auf eine Arbeitsagenda verständigt, aber zu wenig Greifbares vermittelt und keine Entscheidungen gefällt. Das reiche nicht aus, warnten EU-Parlamentarier. Andere, wie EU-Parlamentspräsident Martin Schulz, blieben bescheidener. Es sei schon gut, dass alle zur EU stehen und das auch klar gesagt hätten. Viel mehr habe man nicht erwarten dürfen, zumal die Handlungsfähigkeit der Union beschränkt sei. Großbritannien sitzt noch mit im Boot, muss also auf künftigen regulären Gipfeln auch mitbestimmen, solange eine Scheidung nicht vollzogen ist. Viele Gräben blieben offen, Stichwort Flüchtlinge. Ungarns Regierungschef Viktor Orbán hält daran fest, sein Land werde keine Flüchtlinge aufnehmen. Das große Streitthema in der EU noch ungelöst.
The migrant issue is related to the identity question and identity belongs to the people, not to the elite and political leaders.
Die Migrationsfrage berührt die Identität des Volkes und nicht die der politischen Führungskräfte. Die EU-Spitzen wollen aber, dass das unpopuläre Thema nicht die gesamte Politik überschattet. Kanzlerin Angela Merkel sprach auch von mehr Flexibilität. Das könnte sich auch auf die umstrittene Verteilquote für Flüchtlinge beziehen. Hier dürfte es in Zukunft wohl mehr freiwillige Lösungen geben. Bratislava, ein Wendepunkt, das ist die Hoffnung. Ob das so bleibt, werden die künftigen Brüsseler Gipfel zeigen.
Und es gibt in der EU noch andere Baustellen. Die Gegner der geplanten EU-Freihandelsabkommen mit Kanada und den USA haben heute in 7 Großstädten gleichzeitig demonstriert. In Köln, Berlin, München, Frankfurt, Stuttgart, Leipzig und Hamburg. Überall lautete ihr Motto: CETA und TTIP stoppen für einen gerechten Welthandel. Die Veranstalter sprachen von bundesweit mehr als einer Viertelmillion Teilnehmern. In der kommenden Woche treffen sich die EU-Handelsminister, um insbesondere über CETA abschließend zu beraten. Der Protest sollte da vorher noch einmal ein Zeichen setzen. Zum Beispiel in Hamburg. Christian Wolf berichtet.
Friedlich und ohne größere Zwischenfälle sind heute die Menschen in Hamburg auf die Straße gegangen, um gegen die beiden Freihandelsabkommen CETA und TTIP zu demonstrieren. Die Polizei spricht von 30.000 Teilnehmern, die Veranstalter sogar von 65.000 Menschen. Viele von ihnen befürchten massive Nachteile durch die beiden transatlantischen Abkommen zwischen EU und Kanada sowie EU und den USA.
Das ist was für die Konzerne. Letztendlich wird es auch wie üblich keine Arbeitsplätze mehr geben, sondern es wird was für die Großaktionäre sein und für die Konzernbetreiber, ja, aber nicht für den Bürger.
So wird irgendwie quasi transnationalen Konzernen halt irgendwie das unternehmerische Risiko genommen, weil sie Staaten verklagen können. Also ich finde das unglaublich.
Und es fragt uns keiner. Das ist einfach ein typisches Beispiel dafür, wo eine Volksabstimmung zu was führen kann. Um einfach mal zu gucken, wie stehen die Leute dazu. Wir kennen die positiven Seiten von dem TTIP, wir kennen die negativen. Jetzt sollen wir gefälligst auch entscheiden, weil uns geht es ja was an.
Viele der Menschen, die heute in Hamburg demonstrierten, bemängeln außerdem die nicht transparenten Verhandlungen zwischen der EU und den beiden nordamerikanischen Staaten. Felix Kolb von der Organisation Kampakt, die heute die Kundgebung mitorganisiert hat, sieht aber noch andere Probleme durch CETA und TTIP.
Ein wichtiger Punkt ist bei uns, dass ordentliche Gerichte Recht sprechen. Jeder kann sich an sie wenden. Mit CETA soll eine Paralleljustiz geschaffen werden für Konzerne, die normale Gerichtsbarkeit umgehen können und ihre Interessen auf Kosten von Umwelt und Bürgerinnen durchsetzen können vor privaten Schiedsgerichten.
Das Abkommen zwischen der EU und Kanada ist bereits ausgehandelt und muss nur noch beschlossen werden. Bei TTIP befinden sich die EU und die USA in den finalen Verhandlungen. Trotzdem hoffen die heutigen Teilnehmer der Demo, dass sowohl CETA als auch TTIP noch gestoppt werden kann.
Man muss sich ja hier einfach nur umgucken. Der Großteil der Bevölkerung ist ja ganz klar dagegen. Und ich denke mal, wir üben genug Druck aus, dass wir was bewegen können.
Hoffentlich schon. Also dafür sind wir heute hier auf den Straßen. Und ich denke, wenn wir genug Leute auf die Straße bringen und eine große Wirkung erzielen, kann es noch gestoppt werden. Weil wenn das Volk dagegen ist, kann sich die Regierung nicht anders entscheiden.
Ich möchte im Endeffekt sagen können, ich habe was dagegen gemacht. Ich war hier, ich habe Präsenz gezeigt und ich habe mich dafür eingesetzt, dass ich ein Mitspracherecht habe. Aber wenn ich zu Hause sitze und sage, es bringt sowieso nichts, ja, dann kann ich mir nachher auch sagen, ja, ich habe es ja wenigstens nicht mal versucht.
Neben Hamburg sind heute auch in 6 anderen deutschen Großstädten die Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die beiden Freihandelsabkommen CETA und TTIP zu demonstrieren.
In Berlin stehen die Zeichen offenbar auf Wechsel. Michael Müller von der SPD hat zwar gute Chancen, weiter Berliner Regierungschef zu bleiben, aber eventuell nicht mehr mit einer großen Koalition. Das deutet sich in den Umfragen seit Wochen an. Stattdessen könnte Berlin nach der morgigen Wahl von der bundesweit ersten rot-grün-roten Koalition unter SPD-Führung regiert werden. Daniel Pokracker hat bei den Meinungsforschern noch einmal nachgefragt.
Der Senat aus SPD und CDU ist bei den Berlinern mächtig unbeliebt. Nur 36% sind zufrieden mit ihrer politischen Führung. Das ist der schlechteste Wert, den eine deutsche Landesregierung zurzeit hat. Auch der regierende Bürgermeister Michael Müller ist im Vergleich zu anderen Länderchefs wenig beliebt. Und trotzdem zeigt sich der SPD-Mann zuversichtlich.
Wir liegen in allen Umfragen wirklich deutlich vorne. Der Wahlkampf ist dafür da, auch an dieser Situation noch etwas zu verbessern. Also ich glaube, es wird ein klares und ein deutliches Votum für die Berliner SPD geben.
Das stimmt. Und auch wieder nicht. Der letzten Infratest-Umfrage zufolge dürfte die SPD in der Tat stärkste Kraft bleiben, muss aber mit Verlusten rechnen und könnte ihr schlechtestes Ergebnis kassieren, das sie in Berlin je bekommen hat. Den Genossen winkt ein kurioser Rekord. Noch nie in der deutschen Nachkriegsgeschichte ist eine Partei mit weniger als 25,4% stärkste Kraft geworden. 1955 schaffte das die CDU im Saarland. Die SPD könnte diesen Wert unterbieten. Und trotzdem muss sich der regierende Bürgermeister Müller kaum Sorgen um sein Amt machen. Mag er im Vergleich mit anderen deutschen Regierungschefs wenig beliebt sein, seine direkte Konkurrenz schlägt er locker. Innensenator Frank Henkel von der CDU hätte bei einer Direktwahl gegen Müller keine Chance. Oder umgekehrt, mit Müllers Arbeit sind die Berliner mehrheitlich zufrieden, mit der von Henkel eher unzufrieden. Dazu passt, dass Müllers SPD wohl weitermachen wird und Henkels CDU große Gefahr läuft, in der Opposition zu landen. Heiko Gothe von Infratest DIMAP.
Eigentlich kommen nur 3er-Konstellationen in Frage. Die am politisch am wahrscheinlichsten ist, ist ja das eine rot-rot-grüne Regierung. Die wäre nach den letzten Umfragezahlen auch rechnerisch möglich. Findet bei den Berlinern auch relativ große Akzeptanz.
Nicht nur im Senat, auch im Abgeordnetenhaus dürfte es viele neue Gesichter geben. Die Piraten werden sicher nicht mehr dabei sein. Dafür hat die FDP Chancen auf eine Rückkehr. Und auch in Berlin wird die AfD ins Parlament einziehen. Zweistellig, wenn auch nicht so stark wie vor 2 Wochen in Mecklenburg-Vorpommern. Denn
das Thema Flüchtlinge steht nicht so ganz so im Vordergrund wie bei den Wahlen in Mecklenburg zuletzt oder auch in Sachsen-Anhalt, auch als Länder in Ostdeutschland. Aber es spielt durchaus eine Rolle. Und die Sorgen sind vor allen Dingen die, dass der Wohnungsmarkt, der sowieso angespannt ist in Berlin, hier nochmal weitere Konkurrenz bekommt und es einfach schwieriger sein wird, eine Wohnung zu bekommen. Und das Thema Sozialausgaben, dass die stark steigen, ist auch durchaus eine Sorge, die von vielen Berlinern geäußert wird.
Die AfD holt meist viele Wähler aus dem Nichtwählerlager. Das hatte bei der Berlin-Wahl vor 5 Jahren einen Anteil von fast 40%. Sehr wahrscheinlich wird die Wahlbeteiligung diesmal steigen.
Rund ein Jahr vor der Bundestagswahl hat die SPD heute eine Reihe ihrer Programmkonferenzen abgeschlossen. Nach den Themen Europa, gesellschaftlicher Zusammenhalt und Arbeit hat sie sich heute in Hamburg für ihr Programm zur Bundestagswahl mit dem Bereich Familie befasst. Christine Jansen war dort.
Zum Auftakt der SPD-Programmkonferenz Familie verwies Hamburgs erster Bürgermeister Olaf Scholz auf Hamburger Erfolge. Kostenfreie Kita, gebührenfreie Uni. Entlastung der Mittelschicht von diesen Kosten. Das will die SPD in allen Ländern und vom Bund gefördert. Olaf Scholz.
Wir brauchen eine Politik, die zum Beispiel die Länder und Gemeinden in Deutschland in die Lage versetzt, diesen Schritt auch zu gehen. Stück für Stück, selbstverständlich, von einem Tag auf den anderen geht es nicht.
Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig ergänzte, wir wollen, was Hamburg schon hat. Junge Familien wollen moderne Familienpolitik. Sie sagen,
ich will beides. Ich will einen Job, dafür anständig bezahlt werden, aber ich möchte mich auch für Kinder entscheiden können.
Auch Schwesig betonte, normale Einkommen will die SPD entlasten, zum Beispiel mit dem Familiengeld. Familienfreundlich sollen Kitas und Krippen länger öffnen, gerade für Frauen im Schichtdienst. Und die Arbeitswelt in Deutschland sei noch zu starr. Mit der Programmkonferenz Familie will die SPD Eckpunkte für ihr Regierungsprogramm 2017 festlegen.
Die SPD stellt sich programmatisch für die Bundestagswahl auf. Auch die CDU in Niedersachsen rüstet sich für die Landtagswahl 2018. Heute nominierten der Parteivorstand und die Landtagsfraktion Ex-Kultusminister Bernd Altusmann zum Spitzenkandidaten. Er soll auch Landeschef der CDU werden. Aus Hannover berichtet Katrin Rigert.
Bernd Altusmann ist zurück auf der landespolitischen Bühne. 3 Jahre lang hatte der Lüneburger Niedersachsen und der Landespolitik den Rücken gekehrt. Jetzt will er wieder mitmischen, und zwar von ganz oben.
Diese Herausforderung nehme ich an. Sie ist Verpflichtung, sie ist womöglich Lust, sie ist unter Umständen aber auch manches Mal Last zugleich. Vor allem aber ist es mir in erster Linie eine große Ehre, für das Amt des niedersächsischen Ministerpräsidenten und das des Landesvorsitzenden der CDU Niedersachsen zu kandidieren.
Bei der Niederlage der CDU bei den Landtagswahlen im Jahr 2013 hatte Altusmann auch sein Landtagsmandat verloren und war als Büroleiter der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung nach Afrika gegangen. Vor 3 Monaten ist der 49-Jährige mit seiner Familie nach Niedersachsen zurückgekehrt. Die Entscheidung der CDU-Spitze für Altusmann kommt nicht überraschend. Bereits vor einem Jahr tauchte der ehemalige Kultusminister als Gast beim Parteitag in Osnabrück auf und wurde mit viel Beifall empfangen. Als Kultusminister hat Altusmann die Umstellung auf das Turbo-Abitur vorangetrieben. 2011 wurde seine Doktorarbeit auf mögliche Plagiate überprüft. Seinen Doktortitel durfte der Kultusminister trotz wissenschaftlicher Mängel behalten.
Ich denke, niemand ist ohne Fehl und Tadel, ich auch nicht.
Fehler wird sich Bernd Altusmann künftig kaum noch erlauben dürfen, wenn er SPD-Ministerpräsident Stefan Weil aus dem Amt drängen will.
Ich habe eine klare Vorstellung davon, was von mir erwartet wird. Wunder kann ich nicht vollbringen. Hart arbeiten kann ich schon.
Ende November will die CDU Bernd Altusmann auf einem Parteitag in Hameln offiziell als Spitzenkandidaten nominieren und zum neuen CDU-Chef in Niedersachsen wählen.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge aus Mangel an Zeit und Personal die Daten von Flüchtlingen nicht richtig oder gar nicht überprüft oder gefälschte Pässe nicht erkannt? Mehrere Bundesländer zweifeln das nach Berichten des Rundfunks Berlin-Brandenburg offenbar an. Der Generalstaatsanwalt in Brandenburg will jetzt sogar Akten der Behörde beschlagnahmen lassen. Aus Berlin Martin Adam.
Rund 18.000 Datensätze hat Brandenburgs Generalstaatsanwalt Erado Rautenberg vom BAMF angefordert. Er will Geflüchtete, die zwischen September und Dezember 2015 nach Brandenburg gekommen sind, ein zweites Mal überprüfen, auf der Suche nach falschen Identitäten. Das BAMF jedoch weist die Forderungen als unverhältnismäßig zurück. Dabei waren bei Stichproben, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, etliche gefälschte Dokumente entdeckt worden. Von mehr als 3000 geprüften Reisepässen seien hier 140 Fälschungen. 4 davon hatte das BAMF zuvor sogar per Gutachten als echt anerkannt. Generalstaatsanwalt Erado Rautenberg.
Darunter sind dann eben auch Personen, die eine Gefährdung der Sicherheit unseres Landes darstellen können. Und deshalb halte ich das Argument mit der Verhältnismäßigkeit nicht sehr durchschlagend.
Mindestens 3 Passfälschungen aus Mecklenburg-Vorpommern sollen aus dem Umfeld des sogenannten Islamischen Staates stammen. Auch Bayern hatte Pässe nachgeprüft und dabei allein in Garmisch-Partenkirchen 19 Fälschungen gefunden. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann äußerte dazu heute Morgen im rbb-Inforadio Unverständnis.
Ich persönlich kann jedenfalls überhaupt nicht verstehen, warum das Bundesamt, das nun Zeit hat, dass die Leute überprüfen kann, dass jeden Pass in Ruhe anschauen kann, warum dort nicht diese Erkenntnisse, dass Pässe gefälscht sind, entsprechend vorhanden sind. Das können wir jedenfalls gerade angesichts der aktuellen Gefahren mit der Sicherheitslage in unserem Land nicht vereinbaren. Und deshalb habe ich großes Verständnis dafür, wenn Brandenburg jetzt sagt, wir müssen das generell noch einmal überprüfen.
Zwar hat auch das BAMF selbst bereits 3.300 gefälschte Dokumente entdeckt, für die Beschuldigten hatte das bisher aber offenbar kaum Folgen. Brandenburgs Generalstaatsanwalt Erado Rautenberg sagt, er wolle nicht alle Flüchtlinge unter Generalverdacht stellen. Sollte jedoch etwas passieren, wolle er sich keine Versäumnisse vorwerfen lassen. Dass er mit seiner Forderung nicht allein ist, bestätigt auch das Bundesinnenministerium schriftlich auf Anfrage des RBB.
Bayern hat das Bundesinnenministerium darüber informiert, dass sich bei Überprüfungen in Bayern eine Reihe von Dokumenten als Fälschungen herausstellten, die bereits im Asylverfahren vom BAMF geprüft worden sind. Das Bundesinnenministerium hat das BAMF um Prüfung gebeten.
Erado Rautenberg versucht jetzt, die geforderten Datensätze per Gerichtsentscheid zu bekommen.
Trotz der vereinbarten Waffenruhe in Syrien sind die Gefechte zwischen Regierungstruppen und islamistischen Rebellen bei Damaskus wieder aufgeflammt. Auch die Versorgung der Bevölkerung in Aleppo ist weiterhin blockiert. Aus Kairo berichtet Björn Blaschke.
Die Zahlen unterscheiden sich nicht großartig. Die syrische Nachrichtenagentur Sana zitiert Militärs der Führung in Damaskus. Ihnen zufolge haben bewaffnete Gruppen im Verlauf der zurückliegenden 24 Stunden 44 Mal die Feuerpause in Syrien gebrochen. Bewaffnete Gruppen, damit sind die Gegner von Präsident Bashar al-Assad gemeint. Zu Zwischenfällen sei es in Damaskus, im Umland der syrischen Hauptstadt, in Aleppo und in Homs gekommen. Das russische Militär hat erklärt, dass Rebellen 55 Mal die Feuerpause gebrochen haben. Als Reaktion, heißt es aus Syrien, hätten die Assad-Getreuen das Feuer erwidert. Die bewaffneten Gegner Assads bestreiten nicht, dass es zu Gefechten kommt, aber beide Seiten machen die jeweils andere für die Zwischenfälle verantwortlich. Jenseits dessen kommen die Hilfslieferungen nicht in Gange. Für die Durchfahrt von UN-Konvois gab die syrische Regierung weiterhin kein grünes Licht. So stecken an der türkisch-syrischen Grenze 40 UN-Lastwagen mit Lebensmitteln fest, die einen Monat lang 80.000 Menschen ernähren könnten. Allein im belagerten Teil von Aleppo in Nordsyrien leben mindestens 250.000 Zivilisten. Eine Schlüsselrolle für die Menschen in Aleppo spielt die Castello-Straße, eine Route, die Aleppo mit der Außenwelt verbindet. Gemäß der zwischen den USA und Russland getroffenen Vereinbarung zur Waffenruhe sollten sich beide Seiten, die Einheiten von Präsident Bashar al-Assad und die seiner Gegner, von der Route zurückziehen. Doch das ist offenbar nur teilweise passiert. Alles in allem wirkt es so, als verschärft sich die Situation in Syrien wieder. Ein Vertreter der Rebellen in Aleppo erklärte denn auch einer Nachrichtenagentur, die Waffenruhe wird nicht halten.
Ein Fall von Sterbehilfe in Belgien sorgt nun auch in Deutschland für helle Empörung. Zum ersten Mal wurde dort die gesetzlich erlaubte Sterbehilfe für ein Kind angewandt. Seit 2002 ist in Belgien ein Sterbehilfegesetz in Kraft, das als besonders liberal gilt. Es erlaubt Ärzten die Tötung von erwachsenen, unheilbar kranken Patienten, wenn medizinisch unerträgliche Leiden bescheinigt werden. Anfang 2014 dehnte das Parlament die Sterbehilfe auf Minderjährige aus, wenn die Eltern zustimmen. Aus Brüssel, Karin Bentsch.
Der junge Patient war todkrank, sagte der Chef der Nationalen Sterbehilfekommission Wim Distelmans der belgischen Zeitung Het Nieuwsblad. Details nannte er nicht. Zum Glück gibt es nur sehr wenige Kinder, für die Sterbehilfe in Frage kommt, sagte Distelmans. Das bedeutet aber nicht, dass man diesen Kindern das Recht auf einen würdevollen Tod verweigern sollte. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz reagierte mit Entsetzen auf den neuen Sterbehilfefall in Belgien. Die Tötung auf Verlangen von Kindern hat nichts mit würdigem Sterben zu tun, sagte der Vorstandsvorsitzende Eugen Briesch. Belgien verlasse damit die menschenrechtlichen Standards der Europäischen Union. Belgien hat weltweit das liberalste Sterbehilfegesetz. Es gilt bereits seit 2002. Das Gesetz erlaubt Ärzten die Tötung auf Verlangen von erwachsenen, unheilbar kranken Patienten, sofern eine Kommission aus Medizinern ihnen unerträgliche Leiden attestiert. Anfang 2014 dehnte das belgische Parlament die Sterbehilfe dann auf Minderjährige aus. Voraussetzung ist allerdings, dass das Kind oder der Jugendliche nachweislich eine rationale Entscheidung getroffen hat und im Endstadium einer unheilbaren Krankheit ist, mit unerträglichen und nicht zu lindernden Schmerzen. Die Entscheidung muss von Ärzten, Psychologen und den Eltern unterstützt werden. Sterbehilfe ist ein äußerst umstrittenes Thema. In vielen Ländern ist sie verboten. In Deutschland wurde die aktive Sterbehilfe Ende vergangenen Jahres vom Bundestag unter Strafe gestellt. In den Niederlanden ist Sterbehilfe dagegen ähnlich wie in Belgien erlaubt, allerdings erst ab einem Alter von 12 Jahren.
Vor genau einem Jahr teilte die US-Umweltbehörde mit, dass Volkswagen Abgaswerte manipuliert hat. Knapp 500.000 Autos mussten in den USA zurückgerufen werden. Ein paar Tage später teilte der Konzern mit, dass die Schummelsoftware in 11 Millionen Fahrzeugen weltweit eingebaut sei. Und VW wird in mehreren Ländern verklagt. Die juristische Aufarbeitung könnte nun aber auch noch für andere Unternehmen, beispielsweise Bosch, in den USA Konsequenzen haben, wie Andreas Horchler aus Washington berichtet.
Nicht nur gegen VW wird wegen des Dieselabgasskandals ermittelt, jetzt will die US-Justiz auch gegen Bosch strafrechtlich vorgehen. Steckt Bosch-Lieferant des sogenannten Defeat-Device mit Volkswagen unter einer Decke, fragt der Finanzdienst Bloomberg. Eine Software hatte Volkswagen Dieselmotoren so manipuliert, dass sie den US-Abgasnormen im Testbetrieb entsprachen, auf der Straße aber viel mehr Schadstoffe produzierten. Bloomberg beruft sich auf nicht genannte Experten, nach deren Angaben die US-Ermittler untersuchen, ob Bosch aktiver Mittäter im Rahmen des als Dieselgate bekannten Abgasskandals war. Die Ermittler wollen auch wissen, ob noch andere Hersteller von Dieselfahrzeugen mit Bosch zusammenarbeiteten. Weder das US-Justizministerium noch Bosch bestätigten die Informationen zunächst. Laut Bloomberg interessieren sich die US-Behörden auch für die Rolle der Berliner IAV GmbH im Dieselskandal. Die Firma gehört zu 50% Volkswagen. Angestellte sollen mit Bosch und Volkswagen an Emissionsanwendungen für Dieselfahrzeuge gearbeitet haben.
In München begann heute das Oktoberfest. Im Dauerregen zwar, aber ohne größere Vorkommnisse. Die verschärften Sicherheitsvorkehrungen nahmen die Besucher mit Geduld und Gelassenheit. Noch bis 3. Oktober dauert das Volksfest, das heute Mittag wieder traditionell eröffnet wurde.
Botschaft ist auf eine friedliche Wiesn!
Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter sagt das jedes Jahr, aber gerade diesmal haben die traditionellen Worte eine besondere Bedeutung. Nach den Anschlägen in Bayern, dem Amoklauf in München und den wochenlangen Diskussionen über das neue Sicherheitskonzept für das Oktoberfest.
Es muss unbedingt eine friedliche Wiesn sein. Ich habe aber keine Zweifel, dass es eine friedliche Wiesn wird. Ich hoffe, dass die Leute trotzdem Spaß haben, aber ich habe jetzt heute auf dem Weg daher nicht den Eindruck gehabt, dass die Münchner sich verängstigen lassen.
Die ersten gefüllten Maßkrüge gehen immer an die Politprominenz, allen voran an Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer. Der erste Schluck.
Super. Ich kann nur sagen, wieder alles bestens.
Abgesehen vom schlechten Wetter vielleicht. Fast den ganzen Tag regnet es, aber der Ministerpräsident ist zuversichtlich.
Das wird schon. Wir haben mal genug Zeit.
17 Tage wird auf der Theresienwiese gefeiert. Erstmals ist der Festplatz komplett umzäunt. Es gibt stichprobenartige Personenkontrollen an den Eingängen und neue Regeln.
Liebe Festgäste, es ist verboten, größere Taschen und Rucksäcke auf das Oktoberfest mitzunehmen. Bitte benutzen Sie die Gepäckaufbewahrungen an der Theresienwiese.
Deswegen haben wir keinen Rucksack dabei. Nur so ein kleines Täschchen.
Wir wussten, dass es Kontrollen gibt, aber wir haben gedacht, es würde strenger sein. Das ist ja eigentlich noch relativ harmlos.
Alles läuft reibungslos, keine Spur von Besucherstaus an den Eingängen. Auf der Wiesensanitätsstation mussten die Ärzte und Sanitäter bis zum Nachmittag nur 20 Patienten versorgen, unter anderem wegen kleinerer Schnittverletzungen und Kreislaufproblemen. Die Polizei spricht bisher von einem äußerst friedlichen und entspannten Verlauf.
Aus München berichtete Birgit Grundner. Der Schauspieler Hilmar Thate ist tot. Er starb vergangenen Mittwoch im Alter von 85 Jahren, wie die Akademie der Künste erst heute mitteilte. Thate spielte im Laufe seines Lebens an allen großen Bühnen und wurde auch durch Film- und Fernsehrollen bekannt wie der König von St. Pauli. In Halle geboren, verließ er die DDR 1980 gemeinsam mit seiner Ehefrau und Schauspielkollegin Angelika Domröse. Thate hatte zu den Unterzeichnern der Protestpetition gegen die Ausweisung Wolf Biermanns gehört. Ein Nachruf von Peter Klaus.
Er war über Jahrzehnte ein wirklicher Star. Einer, wegen dem die Leute sich an der Kasse anstellten, egal was auf dem Spielplan des Theaters oder des Kinos stand. Das war so im Osten, an Brechts Berliner Ensemble und am Deutschen Theater Berlin. Das war auch so im Westen, ob am Schillertheater in Berlin oder in Wien am Burgtheater. Er selbst nahm es gelassen, trat in Gesprächen gern bodenständig auf.
Ich bin ein Landmensch, ich bin ein Dorflümmel aus dem Dorf Döllau bei Halle an der Saale und bin auch so groß geworden, bis ins Jungmannalter hinein sozusagen, war ich in diesem Kaff.
1931 war er dort geboren worden als Sohn sogenannter kleiner Leute. Schon als Kind trat Hilmar Tate in Laienspielgruppen auf, absolvierte mit 18 die Hochschule für Musik und Theater in Halle, ging nach Chemnitz ins erste Engagement und musste einiges an Selbstzweifeln überwinden.
Mein Lehrer hat mal gesagt, wissen Sie, Herr Tate, wenn Sie nicht von sich selber überzeugt sind, können Sie auch keinen anderen überzeugen. Und daran habe ich ständig gearbeitet, dass ich von mir selber überzeugt bin.
Das ist ihm gelungen. Regiestars wie Peter Zadek, Ingmar Bergmann und George Tabori, Fassbinder und Schlöndorff, sie haben sich nie über mangelndes Selbstbewusstsein des Schauspielers beklagt. Der erfahrene Hilmar Tate arbeitete nach der knappen Devise:
Nichts ist schöner als der eigene Einfall.
Wobei er immer dem Publikum diente, den Charakteren, die er verkörperte, dem Dichterwort. Er setzte stets aufs Geistreiche.
Spielst du einen Helden, so suche das Negative in ihm. Spielst du einen Negativen, so suche das Produktive in ihm. Diese Dialektik muss man schon ernst nehmen. Und das fängt bei Shakespeare an. Auch Richard ist nicht nur ein Schurke.
Immer überraschte er mit neuen Nuancen, stellte nie sich aus, sondern schlüpfte mit flirrender Intelligenz und beherrschter Emotionalität in die Rollen. Unvergessen sind auch viele Leinwand- und TV-Auftritte, etwa In der geteilte Himmel, Die Sehnsucht der Veronika Voss oder Der König von St. Pauli. Als die guten Angebote weniger wurden, drängte sich Hilmar Tate nicht auf, nahm nicht eine einzige Rolle an, nur um noch einmal im Scheinwerferlicht zu stehen. Wenn er im Alter auftrat, etwa als Bischof in Volker Schlöndorffs Anti-Nazi-Drama Der neunte Tag, dann um mehr zu bieten als Schauspielkunst. Tate wollte zum Nachdenken anregen, zum Denken überhaupt.
Eine Gesellschaft, die keine Außenseiter erträgt, ist ziemlich gefährdet. Es hat was mit Kultur zu tun. Wenn Kultur abgeschnürt wird, ist der nächste Schritt der Schritt in die Barbarei. Wie sagt Goethe, nur der erwirbt sich Freiheit, wie das Leben der tägliche es erobern muss. Also mit dem täglichen Erobern hapert's im Moment. Wir reden zwar sehr viel, aber es geschieht nichts.
Hilmar Tate, er ist tot. Peter Klaus erinnerte an die Schauspiellegende. Und damit sind wir beim Sport im Echo des Tages und bei ganz unterschiedlichen Gemütslagen in Hamburg und Dortmund. Im Studio ist Jörg Tegelhütter.
Ja, während die Dortmunder Fußballfans den zweiten 6:0-Sieg binnen 4 Tagen feierten, da verließen die HSV-Anhänger in Scharen, und zwar lange vor dem Abpfiff, das Stadion. Grund war eine 0:4-Pleite des HSV gegen Aufsteiger RB Leipzig. Ein Spiel, in dem sich die Elf um HSV-Profi Louis Holtby am Ende wie ein Absteiger präsentierte.
Zu Recht, wenn man 4:0 zu Hause gegen Leipzig verliert. Mehr muss man nicht sagen. Jeder einzelne Fan heute wurde enttäuscht von uns in der zweiten Halbzeit. Und es kann nicht sein, dass wir immer in der zweiten Halbzeit einbrechen. Und müssen wir schleunigst ändern. Aber Dienstag geht's weiter.
Und zwar mit dem Spiel des HSV in Freiburg im Rahmen der sogenannten englischen Woche. Ganz anders, wie gesagt, die Stimmung in Dortmund nach dem 6:0 Auswärtssieg unter der Woche in der Champions League in Warschau gab es für den BVB heute in der Bundesliga erneut ein 6:0 gegen Darmstadt 98. Und Neuzugang Sebastian Rode erzielte dabei sein erstes Tor im heimischen Stadion vor fast 80.000 Zuschauern.
War ein geiles Gefühl, das erste Tor für den BVB insgesamt, dann noch vor heimischer Kulisse, war doppelt schön. Und ja, ich hoffe, dass vielleicht ein oder andere Tor mehr schießen kann.
Der BVB ist jetzt Tabellenvierter hinter dem dritten Köln, dem Überraschungszweiten aus Leipzig und Spitzenreiter Bayern München. Der Rekordmeister schlug nach anfänglichen Schwierigkeiten Ingolstadt mit 3:1. Das Oktoberfest kann also so richtig losgehen. Fehlen noch die Ergebnisse zweier Werksclubs. Während Wolfsburg beim 0:0 in Hoffenheim wenigstens einen Punkt holte, ging Leverkusen beim 1:2 in Frankfurt leer aus. Bitter für Bayer. Torschütze Chicharito vergab kurz vor Schluss einen Foulelfmeter zum möglichen Ausgleich. Kurzer Blick zum sogenannten Topspiel des Abends zwischen Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen. Steht es nach 25 Minuten schon 3:0 für Gladbach. Zweimal Hazard, einmal Raphael, die Torschützen. Sieht nicht gut aus für den Letzten aus Bremen. Und in der zweiten Liga bleibt Braunschweig nach einem 2:1 gegen Sandhausen souveräner Tabellenführer. Fortuna Düsseldorf ist nach einer 0:2 Niederlage in Heidenheim Tabellenelfter.
Aber es gibt ja nicht nur Fußball, sondern auch noch jede Menge Erfolgsmeldungen aus anderen Sportarten.
Ja, zum Beispiel gibt es die Meldung, dass Mercedes-Pilot Nico Rosberg nach einer ziemlich eindrucksvollen Vorstellung von der Pole Position in den großen Preis von Singapur startet. Wichtig deshalb, weil Rosbergs Teamkollege
Lewis Hamilton, der große WM-Rivale, nur Dritter wurde. Sebastian Vettel geht nach einem technischen Defekt im Qualifying nur als Letzter ins Rennen. Und bei den Paralympics in Rio de Janeiro gab es für Deutschland zweimal Gold und einmal Silber. Und zwar das für die unverwüstliche Marianne Buggenhagen, die nochmal im Diskuswerfen Zweite wurde. Gold ging an Kugelstoßerin Birgit Kober und bei seinen letzten Paralympics an den Leverkusener Weitspringer Heinrich Popov. Also muss sagen, wirklich jede Menge gute Nachrichten.
Information von Jörg Tegelhütter, soweit das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Claudia Benoit.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.